Wir Zürcher leben in einer Stadt, die ständig im Umbau ist. Vielleicht ist das ein Bild, durch das Gott heute zu uns sprechen möchte. Stellt euch ein Haus vor, welches nicht abgerissen, sondern umgebaut wird, während die Menschen weiter darin leben. Stellt euch vor, ihr lebt in so einem Haus, das gerade im Umbau ist. Wände werden geöffnet, da ist Staub, da ist Lärm, Provisorien. Manches funktioniert vorübergehend schlechter. Nicht alles ist sofort, wie es sein soll. In dieser schweren Umbauzeit ist vielleicht die Mietreduktion vom Mietzins so das Einzige, was euch das erleichtert. Es ist nicht alles sofort sichtbar, wie es sein soll, aber der Zweck ist, am Ende soll es mehr Licht geben, mehr Raum und mehr Leben, es soll schöner werden. Wenn ihr das Jahresrückblick-Video von vergangenen Jahr 2025 gesehen habt, dann habt ihr gemerkt, Gott war da. Er war da in unserer Gemeinde, Gott hat gesegnet, es ist viel Programm gelaufen in unserer Gemeinde und er hat viel Gutes getan. Manchmal fehlt es an vielen Ecken an Mitarbeitenden, aber wir müssen, vielleicht habt ihr es durchs Video auch gespürt, für eine Gemeinde mit 92 Mitgliedern haben wir erstaunlich viele Mitarbeitende, die ganz viel tun, die ganz viel stemmen. Das sind viele gute Dinge, auf die wir uns konzentrieren können. Und gleichzeitig stellen wir uns seit November 24, also jetzt seit gut einem Jahr, eine ehrliche, schmerzhafte Frage. Wir fragen uns, warum bleibt die Frucht aus? Und wir haben auf unterschiedlichen Kanälen gefragt, gebetet, gehört, systematisch hingeschaut und trotzdem bleiben wir irgendwie mit dem Gefühl, es kommt nicht voran. Und in genau so eine Situation hinein spricht Jesaja 43. Da ist Israel im Exil, schon eine lange Zeit, kein sichtbarer Ausweg, es sieht nicht so aus, als würden sie bald nach Heim kehren und sie haben das Gefühl, festzustecken. Und da sagt Gott etwas Überraschendes. Lasst uns gemeinsam hineinschauen. Ihr dürft an der Wand mitlesen, Jesaja 43, ab 14 bis 21. Der Herr, der heilige Gott Israels, euer Befreier, sagt: Euretwegen schicke ich den Eroberer gegen Babylon. Die Bewohner der Stadt werden sich auf die Schiffe flüchten, auf denen sie jetzt noch ihre rauschenden Feste feiern. Sie werden sich den Fluss hinabtreiben lassen. Ich bin der Herr, hier steht Jahwe, euer heiliger Gott, der Schöpfer Israels, euer König. Der Herr sagt: Einst habe ich für mein Volk einen Weg durchs Meer gebahnt, mitten durch die gewaltigen Wassermassen. Das mächtige Heer der Verfolger mit seinen Pferden und Streitwagen habe ich in den Untergang geführt. Sie sanken zu Boden und standen nicht mehr auf. Wie ein Docht verglimmt, so wurden sie ausgelöscht. Daran denkt ihr, daran klammert ihr euch. Aber blickt doch nicht immer zurück. Ich schaffe jetzt etwas Neues. Es kündigt sich schon an. Merkt ihr das nicht? Ich werde eine Straße durch die Wüste legen und lasse dort Ströme fließen, damit mein erwähltes Volk unterwegs zu trinken hat. Die Tiere der Steppe werden mich ehren, Schakale und Strauße mich preisen, weil ich Wasser durch das ausgedörrte Land fließen lasse. Und auch das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird mich rühmen und wird weiter sagen, was ich getan habe. Dies ist Gottes Wort. Amen. Denkt nicht mehr an das Frühere, achtet nicht auf das Vergangene. Es ist eigentlich ein erstaunlicher Satz, denn Israel ist doch die Erinnerungsreligion schlechthin. Der Exodus aus Ägypten war die größte Heilserfahrung Israels. Diese Erinnerung hat sie stark geprägt. Und Gott selbst hat auch geboten, sie sollen sich daran erinnern. Lesen wir doch im zweiten Buch Mose 13,3, da steht: Gedenkt an den Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid. Oder auch später 5. Mose 6, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns heraus. Oder ein paar Kapitel später, wieder 5. Buch Mose 26, da klingt es wie ein Glaubensbekenntnis. Es beginnt mit: Ein umherirrender Aramäer war mein Vater Und da führte uns der Herr aus Ägypten heraus. Auch der Gottesdienst Israels war geprägt von dieser Erinnerungskultur. Das Passafest war sicher das wichtigste Fest überhaupt. Und es wurde eingesetzt als ewige Ordnung. Wie kann man da sagen, erinnert euch nicht, schaut nicht zurück. Oder die Psalmen, die immer wieder erzählen, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Schaut rein in Psalm 78 oder 105 oder 114 oder 136. Das sind jetzt so die wichtigsten Erinnerungspsalmen an diese Heilserfahrung. Und auch die Propheten hören nicht auf, sich zu erinnern. Sie sind in ihrem Denken ganz tief vom Exodus geprägt. Es wird also klar, Erinnerung kann nicht grundsätzlich falsch sein. Und doch sagt Gott hier, blickt nicht zurück. Warum? Weil Erinnerung immer auch eine Deutung ist. Und aufs Narrativ kommt es an. Und es gibt zwei gegenläufige Narrative, denen der Prophet hier beiden widerspricht. Da sind auf der einen Seite die Optimisten, die sagen, Gott wird es schon richten. Es ist zwar irgendwie gerade schwierig im Moment, aber Gott wird es schon richten. Und dann sind auf der anderen Seite die Pessimisten, die sagen, alles wird nur noch schlimmer. Gott hat uns verlassen. Und beiden widerspricht der Prophet. Schauen wir uns diese beiden Richtungen nochmal an. Da ist der naive Optimismus. Manchmal verwechselt man den mit Glauben. Die Leute sagen, Gott hat uns aus Ägypten befreit und mit Babylon wird er dann auch schon fertig werden. Wir machen deshalb einfach so weiter wie bisher und wir warten einfach, dass Gott wirkt. Gott wird es schon richten. Und was sagt diesen Leuten der Prophet? Nein, kopiert den Exodus nicht einfach auf eure jetzige Situation. Denn gedankenlose Naivität ist kein unerschütterlicher Glaube. Ihr steht da, wo ihr jetzt seid, weil ihr Wege gegangen seid, die euch hierher geführt haben. Ihr seid nicht zufällig hier. Ihr seid, eure Wege, eure Taten sind der Grund, warum ihr hier seid. Das müsst ihr euch eingestehen. Ihr könnt jetzt nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen und Gott soll es dann richten. Ihr könnt Gottes Eingreifen nicht erwarten ohne Buße. Es gibt kein Heil ohne Buße. Wo schleicht sich dieses Narrativ manchmal bei uns ein? Dass wir persönlich oder als Gemeinde sagen, wir machen doch so viel, da muss doch irgendwas Richtiges dabei sein. Wir sind doch treu. Und früher gab es das doch auch alles schon. Gott wird das schon irgendwie machen. Die naiven Optimisten. Wer schon einmal in einer Wohnung gelebt hat, die umgebaut wurde, der weiß, der schwierigste Moment ist nicht dann, wenn es abgerissen wird, sondern sich das einzugestehen, dass so wie es ist, kann es nicht mehr weitergehen, es muss renoviert werden, es funktioniert so nicht weiter. Und dieses Eingeständnis, dieses ehrliche Eingestehen, wir können nicht einfach so weitermachen, das ist Buße. Buße heißt, sich ehrlich einzugestehen. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher, auch wenn die Dinge, die wir tun, vielleicht früher mal richtig gewesen sind. Wo müssen wir persönlich als Gemeinde, wo müssen wir Buße tun? Wo haben wir uns eingerichtet in einem frommen Funktionieren? Und wir nennen es Treue. Wo müssen wir alte Weinschläuche loslassen, damit Gott neuen Wein einschenken kann, damit wir diesen Wein auch empfangen können? Die naiven Optimisten. Auf der anderen Seite die frommen Pessimisten. Gott hat uns aus Ägypten befreit, sagen sie. Das war früher mal, aber jetzt erleben wir Gott nicht mehr. Und in der Zukunft, morgen, da wird es sicher nur noch schlimmer. Und auch zu denen sagt Gott, nein, ich bin nicht weg. Ich bin Jahwe. Das kommt mehrmals namentlich in diesem Text vor. Und für die, denen das nicht ausreicht, dass da Jahwe steht, sagt er dann auch noch, der Erschaffer Israels. Ich bin der Gott, der euch befreit hat. Ich bin der gleiche Gott. Und gegenüber Buße verschließe ich mich nie. Ich bin nicht weg. Ihr könnt zu mir kommen. Wo schleicht sich dieses Narrativ bei uns ein? Vielleicht erinnern wir uns gerne an Höhepunkte in unserem geistlichen Leben. In unserem persönlichen geistlichen Leben, es kann die Glaubenserfahrung der Bekehrung sein, das können tolle Freizeiten sein, auf die wir gefahren sind, das können Jugendgruppen sein, in denen wir waren. Oder auch unsere Gemeinde. Auch unsere Gemeinde hat nicht ein geistliches Leben wie ein gerader Strich, sondern auch auf und ab. Vielleicht gibt es Jahre, vielleicht gibt es Momente im Gemeindeleben, an die ihr euch besonders gerne erinnert. Und was machen wir dann mit dieser Erinnerung? Eine Gefahr könnte sein, das ist meine Frage an euch, kann es sein, dass diese Erinnerungen manchmal unsere Zukunftsperspektive lähmen? Dass wir sagen, es war so gut und jetzt haben wir es nicht mehr, wo ist denn Gott? Und wir trauen Gott nicht zu, dass er jetzt noch etwas Großes tun kann. Beiden widerspricht der Prophet, optimistisch naiv oder fromm und pessimistisch. Und wozu wir neigen, hängt sicher auch mit unserer Persönlichkeit zusammen. Und wozu neigen wir als ETG Zürich? Der Weg des Glaubens, nicht einfach optimistisch, nicht einfach pessimistisch. Der Weg des Glaubens ist ehrliches Wahrnehmen. Auch die schweren Dinge zu sehen, aber auch die guten Dinge zu sehen. Und trotz des Schweren den Glauben nicht aufzugeben, sondern hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Der Weg des Glaubens lässt sich von Problemen den Blick auf Gott nicht rauben. Probleme können groß sein, sie können uns den Blick zustellen. Aber wenn sie uns den Blick auf Gott zustellen, dann ist das nicht mehr der Weg des Glaubens. Der Weg des Glaubens lässt sich den Weg nicht zustellen, aber er verdrängt die Probleme auch nicht. Der Weg des Glaubens führt durch Buße. Und Buße ist aber nicht das Ziel des Glaubens, sondern erst der Anfang. Buße ist die Tür, durch die das Neue Gottes in unser Leben hineintritt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wir können die Punkte gerne einfach während der Predigt stehen lassen. Das erste war, der Weg des Glaubens führt durch Buße. Und jetzt kommen wir durch das Wahrnehmen, was Gott schon tut. Gott sagt, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Ich mache jetzt schon was Neues, hat die Gute Nachricht Bibel übersetzt. Und dieses Jetzt, das im Text spürbar ist, das ist entscheidend. Nicht irgendwann mal will Gott etwas tun. Und auch nicht nur in der Vergangenheit das, was er schon getan hat, sondern jetzt. Neues kommt selten plötzlich. Meistens zeichnet sich das Neue irgendwie ab. Es ist unscheinbar, es wird übersehen. Und im Nachhinein sagen dann die Leute, man hätte es doch sehen können. Gott fragt nicht, seid ihr bereit, sondern er fragt, seht ihr es nicht? Das Problem ist nicht, dass Gott nichts tut. Das Problem sind unsere Augen. Glauben bedeutet wahrnehmen lernen, was Gott jetzt schon tut. Nicht alles planen, nicht alles kontrollieren, sondern hinschauen. Beim Umbau dauert es manchmal lange, bis man das Neue sieht. Da sieht man zuerst Kabel und Staub und provisorische Lösungen. Wer nur das Endresultat erwartet, übersieht, dass der Umbau schon längst im Gange ist. Gott sagt nicht, seid ihr schon angekommen, sondern er fragt, erkennt ihr nicht, dass ich schon am Arbeiten bin? Schaut hin, wo entsteht schon in unserer Gemeinde neues geistliches Leben? Wo wachsen Beziehungen? Oder wo regt Gott Sehnsucht nach mehr? Vielleicht wächst das Neue nicht dort, wo wir es geplant haben, sondern dort, wo wir es überhaupt nicht erwartet haben. Gemeinde, lasst uns beten, dass Gott uns wache Augen schenkt. Geistliche Augen, die wahrnehmen, was Gott schon tut. Denn genau das ist der Weg des Glaubens. Wahrnehmen, was Gott schon tut. Wir wissen nicht alles, aber wir spüren, Gott weckt in uns einen Hunger. Ein Hunger nach Echtheit, ein Hunger nach Beziehung, ein Hunger nach Gebet. Das wollen wir wahrnehmen. Kommen wir zum dritten Punkt. Glauben heißt größer denken. Der Prophet sagt, oder Gott spricht durch den Propheten, ich mache einen Weg in der Wüste und Flüsse in der Einöde. Eine Straße durch die Wüste. Kein ausgetretener Pfad. Keine vertraute Route, sondern etwas Neues und etwas Großes. Gott schenkt Orientierung. Und Flüsse in der Einöde. Ist nicht bloß ein Brunnen an einer Stelle. Gott ist nicht auf Sparmodus, sondern es geht um strömendes Wasser und neue Versorgung. Es sind beides Bilder aus dem Exodus. Bilder, die Israel kannte, aus der Erinnerung. Damals strömte das Wasser auf dem Felsen. Sie zogen auf einem Weg durch die Wüste. Während es dort um das sprudelnde Wasser aus der Quelle im Felsen geht, schafft Gott hier gleich einen Fluss. Und während es dort um einen Weg geht, ja, mehr ein breiter Trampelpfad, geht es hier um eine Straße durch die Wüste. Und sogar die Wildtiere, die haben doch wirklich gar nichts damit zu tun. Was wollen die denn hier? Selbst die profitieren davon. Gott überbietet seine eigene Geschichte. Ein Umbau wirkt am Anfang wie ein Rückschritt. Doch ist es der einzige Weg zu diesem neuen Ziel, zu mehr Raum, zu einer schöneren Wohnung. Straßen in der Wüste und Flüsse in der Einöde, das entsteht nicht über Nacht, aber es verändert alles. Wenn du an die Hochzeiten deines geistlichen Lebens denkst oder unserer Gemeinde, das, was Gott jetzt vorhat, das wird sicher daran anknüpfen. Aber lass dich nicht darauf begrenzen. Gott denkt größer. Vision ist nicht, dass wir etwas Großes tun wollen, dass wir etwas Großes tun, sondern Vision ist, dass wir glauben, dass Gott hier etwas Großes tun will. Nicht wir tun irgendwelche großen Sachen, sondern wir glauben, Gott möchte etwas Großes tun. Aber wir neigen immer wieder dazu, Gott durch unsere natürlichen Grenzen einzuschränken. Ja, Ressourcen sind begrenzt, Zeit ist begrenzt, Geld ist begrenzt, Kraft ist begrenzt. Und es ist auch weise, das zu berücksichtigen. Aber wenn wir Gott in unsere natürlichen Grenzen einsperren, dann brauchen wir auch nicht glauben. Weisheit fragt, was haben wir? Glaube fragt, was traut Gott sich denn zu mit uns? Der Weg des Glaubens führt durch größer Denken. Und wohin führt dieser Weg dann? Wir haben am Anfang gesehen, es geht los mit der Buße, das ist die Tür, damit Gottes Neues kommt. Und dann geht es durch Wahrnehmen, was Gott schon tut, dann geht es durch größer Denken. Und wo geht dieser Weg dann hin? Er führt zur Ehre Gottes. Er führt nicht als letztes Ziel zu einer wachsenden Gemeinde. Er führt nicht als letztes Ziel zu ganz viel tollem Programm bei uns hier in der Freien Straße 83, sondern er führt dazu, dass Gott durch unser Leben geehrt wird. Das ist das endgültige Ziel. Dass wir eine Gemeinde sind, die Gott anbetet. Nicht nur durch Singen, das auch, aber durch unsere Buße, durch unser waches Wahrnehmen und durch unser großes Denken. Das alles ehrt Gott. Dann werden wir ganz viel von ihm zu erzählen haben. Nicht nur von den Programmen, die bei uns laufen, nicht von den tollen Strategien, die wir uns überlegt haben, sondern von dem, was Gott tut. Denn wir wollen eine Gemeinde sein, die lieber mit Gott unterwegs ist, als erfolgreich ohne ihn. Und wenn Gott dann etwas Neues tut, dann bleibt es nicht bei uns. Das kann gar nicht sein, das passt nicht. Es bleibt nicht privat. Das geben wir dann gerne weiter. Und so führt der Weg des Glaubens zur Ehre Gottes. Jetzt darf die Band schon gerne nach oben kommen. Kommen zum Abschluss. Liebe Gemeinde, Gott schafft jetzt etwas Neues. Schauen wir nicht nur zurück auf das, was er schon alles getan hat. Bleiben wir nicht in der Vergangenheit stecken. Aber schauen wir auch nicht angstvoll in die Zukunft, sondern lasst uns durch Buße diesen Weg beginnen. Lasst uns geistlich wache Augen haben für das, was er jetzt schon tut. Lasst uns Vertrauen haben, dass er größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, dass er unsere Grenzen sprengt. Und das führt zur Ehre Gottes, die steht über allem. Und vielleicht ist das Neue kleiner, leiser und auch näher an uns dran, als wir uns das denken. Aber Gott sagt jetzt. Umbau bedeutet, dass wir eine Zeit lang im Unfertigen leben. Mit der Hoffnung, dass es irgendwann fertig wird. Nicht ohne Hoffnung. Amen.